In der Welt von SEO, einer Mehr voller Agenturen, sticht eine besonders hervor, nämlich Digital Effects aus Berlin. Anders als viele setzen sie nämlich auf authentisches und nachhaltiges SEO, das wirklich Resultate bringt. Gegründet im Jahr 2010 von Andreas Mauf und Christian B. Schmidt oder in der Branche auch bekannt als CBS, hat sich Digital Effects darauf spezialisiert, ausschließlich Dienstleistungen im SEO anzubieten. Sie haben bereits eine beeindruckende Erfolgsgeschichte, indem sie diverse Unternehmen, Online-Shops und Portale im Finanz- und Reisebereich auf Plattformen wie Google, YouTube und neu auch Amazon erfolgreich organisch skaliert haben. Und das Besondere an Digital Effects, ihr Team. Jeder Berater verfügt über mindestens 5 Jahre Erfahrung in der SEO-Branche und Christian B. Schmidt, CBS, ein Pionier im Bereich SEO, optimiert Webseiten seit 1998, dem Gründungsjahr von Google. Ich selbst kenne und schätze Christian für seine tiefgehende Expertise und bin stolz darauf, ihn mehrfach im SEO-Presso-Podcast zu Gast gehabt zu haben. Und jetzt kommt das Beste. Digital Effects bietet euch SEO-Presso-Hörerinnen die Chance, ihre Expertise hautnah zu erleben und das völlig kostenlos. Interessiert? Besuch jetzt digitaleffects.de/SEOpresso für einen gratis SEO-Audit. Nutzt diese einmalige Gelegenheit, um mehr Traffic ohne zusätzliche Kosten pro Klick zu generieren. Also noch einmal, das ist digitaleffects.de/SEOpresso. Mehr Erfolg im Web, weniger Kosten, echte Resultate. Mit Digital Effects bringt ihr euer SEO auf das nächste Level. Megidi Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEO Presso. Mein Name ist Björn Dark und heute habe ich die Ehre, das zweite Mal mit Johannes Sommer zu sprechen. Johannes ist der CEO von Retresco, einer KI-unterstützten Textautomatisierungssoftware, die neben Skalierung von Content natürlich auch Struktur an Content anbietet. Erzählt er gleich selber drüber. Wir wollen heute ein Update machen, weil wir vor einem Jahr als ChatGPT oder OpenAI mit ChatGPT rauskam, Big Bang, alle sind headless, chickenmäßig durch die Gegend gelaufen. Wir haben das Ganze eingeordnet bekommen von Johannes und wollen jetzt nach über einem Jahr OpenAI, ChatGPT und KI-Software, die wie Pilze aus dem Boden sprießen, das mal alles wieder eingeordnet bekommen von jemandem, der damit täglich sein Geld verdient und weiterentwickelt. Von daher freue ich mich, dass du da bist. Moin Johannes, schön, dass du spontan zugesagt hast.
Ja, vielen Dank, Björn. Ich freue mich, wieder da zu sein. Danke für die Einladung.
Und ich habe es vorhin am Eingang gesagt, die Folge, die wir damals aufgenommen haben, war auch die zweitmeistgehörte in 2023 nach Pip Klöckner. Also etwas, was auf jeden Fall gut ankam. Wer nochmal reinhören will als Follow-up zu dem Podcast, dem sei das angeraten. Johannes, jetzt haben wir schon über ein Jahr ChatGPT, über ein Jahr OpenAI. Was hat sich verändert in der Entwicklung von Inhalten am Markt? Du sitzt ja direkt an der Quelle, hast einen guten Überblick. Was hat sich verändert?
Ja, ich finde das wahnsinnig spannend, da drauf zu gucken. Es ist auf der einen Seite verrückt, dass es schon ein Jahr her ist und auf der anderen Seite dann auch erst ein Jahr her ist. Natürlich ist sehr viel passiert. Erstmal augenscheinlich, es gibt sehr viel mehr Modelle. Die Architektur von Modellen ändern sich, die Zugänglichkeit, die Fähigkeiten von Modellen ändern sich. Allein OpenAI hat eine enorme Taktung in ihren Releases, in ihren Major Releases, die jedes Mal sehr beeindruckende neue Möglichkeiten mitbringen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ein Stück weit Ruhe eingekehrt. Und dafür, da werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen drüber reden, gibt es verschiedene Gründe. Aber erstmal ganz natürlich, nach so einem wahnsinnigen Hype dass sich das Thema wieder ein bisschen einkriegt und die Aufmerksamkeit darauf ein bisschen nach unten geht. Das ist ja erstmal ganz natürlich. In dem ganz spezifischen Fall Content-Erstellung ist die größte Veränderung, dass es eine viel größere Verbreitung hat in vielen Unternehmen oder in vielen Anwendungsfällen, dass große Sprachmodelle genutzt werden, dass ChatGPT in manchen Bereichen so in den Alltag Einzug hält, wenn jemand einen Text schreiben will, sich dabei unterstützen lässt und so weiter. Das heißt, ich glaube, es ist ganz banal gesagt und erst auch nachvollziehbar, es gibt eine größere Durchdringung der Nutzung von ChatGPT und Co. im Alltag, als es noch vor einem Jahr war.
Also es hat einen niedrigeren Schwellenwert auch für normalen Nutzer, ne? Vorher war das alles irgendwie Hokuspokus und jetzt auf einmal ist es etwas, was jeder Mann und jede Frau eigentlich anwenden kann. Ich weiß, ich habe mit Kai Spriestersbach damals auch einen Podcast gemacht, der hat gesagt, sogar seine Physiotherapeutin spricht ihn darauf an und nutzt das, ne? Meine Frau als Ärztin probiert das auch aus und die sprechen auch im Krankenhaus darüber, wenn es darum geht, bestimmte Analysen zusammenzufassen und so weiter. Also es hat halt Einzug überall. Aber wir haben im letzten Podcast darüber gesprochen, dass es ja alles schön und toll ist, aber wir konnten die Frage nicht wirklich beantworten, was es aus Business-Sicht wirklich bringt für Unternehmen. Ne? Wissen wir heute mehr?
Ja, genau das, glaube ich, ist gerade eine spannende Überleitung, weil es ist genau wie du sagst, es gibt ganz viele Menschen, die es einfach probieren können, weil eben auch mit ChatGPT und mit anderen Tools Oberflächen da sind, die es mir ermöglichen, das direkt einzusetzen. Auf der anderen Seite ist es jetzt so lange im Markt, dass auch die ersten es einfach nicht mehr einsetzen. Also ich glaube, es gab so eine Zeit, da haben alle damit rumgespielt und haben es probiert und der eine fand es mega toll und der andere fand eher so ein bisschen enttäuschend, weil er gesagt hat, oh, hier, das habe ich probiert, das hat nicht gut funktioniert. Und es gibt zunehmend viele Menschen, die es probiert haben und jetzt nicht mehr nutzen, wo es nicht mehr im Daily Scope ist, einfach weil sie glauben, es hilft ihnen nicht so viel, wie sie gehofft haben. Und ich würde sagen, wir sind gerade in einer Phase, wo wir von ausprobieren und jeder nutzt es so für sich, sind im Übergang zu, man baut robuste Lösungen, die tatsächlich Einfluss auf die Wertschöpfung von Unternehmen hat. Und wir sehen ganz wenig Cases im Moment, wo man sagt, wir haben hier eine Lösung in einer Branche, die flächendeckend eingesetzt wird oder wo flächendeckend generative KI genutzt wird, heute schon und einen wahnsinnigen Mehrwert bringt auf Kostenseite oder auf Umsatzseite. Wir sehen einzelne Unternehmen, die, würde ich sagen, die Innovatoren sind oder die First Mover, die Early Adapter, die Geld investieren, die Projekte machen, um generative KI auch zum Teil sehr wertstiftend einzusetzen. Aber wir sind weiter weg oder noch ein Stück weit davon weg, dass es Branchenlösungen oder so gibt, die eben auf der Breite einen Mehrwert sehen. Und das ist natürlich, glaube ich, in der Phase auch relativ normal. Wir haben eine Einzelnutzung. Ich kann so ein bisschen, wenn man die Studien nebeneinander legt, die es da jetzt alle gibt, wie ist die Nutzung, gibt so ein ganz interessantes Phänomen, dass 50% der Leute, die ChatGPT nutzen, sagen, sie nutzen es auch in einem beruflichen Kontext. Du hast aber nur ungefähr, je nach Studie, sehr unterschiedlich 9, manchmal 15, manchmal auch 25% von Unternehmen, die sagen, wir nutzen generative KI im unternehmerischen Kontext. Das heißt, du hast viel mehr Nutzer, die so im Daily Business so ein bisschen nutzen, aber du bist eben noch nicht so, dass eine ganze Organisation sagt, wir nutzen es organisationell in der Breite und haben eine robuste Lösung, wo alle Mitarbeiter zugreifen oder wo wir all unseren Kunden was Gutes tun. Das sind Einzelfälle, da gibt es auch viele Einzelfälle, aber wir sind eben weit weg von Standardlösungen, die man einsetzen kann. Und das hängt eben damit zusammen, dass es sehr teuer ist, solche Projekte zu fahren im Moment noch.
Ja, und vor allen Dingen hast du auch gerade in Deutschland insbesondere, die mit den Menschen, die ich spreche, Regulationsmonster, ne? Da wollen sozusagen Procurement und Legal wollen gar nicht, dass du company-spezifische Daten in ChatGPT reinhaust, ne? Weil du könntest es ja nutzen, um E-Mails zu strukturieren, um Templates dir erstellen zu lassen, um was weiß ich, ne? Aber es ist nicht erlaubt, sozusagen Daten in ChatGPT reinzuhauen. Und somit wird es eigentlich in vielen Firmen reguliert, dass du es nicht nutzen darfst. Und das ist natürlich dann wiederum ein großes Problem, insbesondere in Deutschland. Ne?
Richtig. Und jetzt komme ich wieder auf den Kostenpunkt. Dann hast du Unternehmen wie beispielsweise DM, die ja schon relativ früh auch ein DM-GPT ausgerollt haben. Was genau das macht, es nutzt im Prinzip, ich glaube, GPT 3.5, ja, und setzt das aber um in der Infrastruktur des Unternehmens. Und die ermöglichen jetzt ihren Mitarbeitern genau das, was du sagst. Templates, ich kann Konzepte automatisch schreiben, ich kann mir wahrscheinlich Formulare ausgeben lassen. Also es hilft mir im Daily Business genau das, wofür man generative KI gut nutzen kann, um einzelne Aufgaben zu automatisieren oder sie mir zu erleichtern. Nur ich brauche eben jemanden wie DM als Unternehmen, die sagen, ich investiere ein solches Modell in meine Infrastruktur zu bringen, es zu betreiben, Lösungen zu entwickeln, die meine Mitarbeiter nutzen können, ohne dass ich eben ein Datenschutzproblem habe oder ein Compliance-Thema oder sowas. Und das ist halt ein Projekt. Und es ist eben noch keine Lösung, wo man jetzt sagen kann, weil DM das macht, machen das 18 Unternehmen auch. Es macht halt DM projektartig und als First Mover. Ich glaube, worauf viele Unternehmen warten, das ist auch das, was uns sehr stark reflektiert wird, ist, wir wollen kein Projekt machen, sondern wir wollen eine Lösung haben, die wir einkaufen können. Und da sind wir jetzt genau dazwischen. Die Anbieter versuchen Lösungen zu bauen oder bieten Lösungen an oder entwickeln die, aber alles noch sehr early stage. Und du brauchst auf der anderen Seite natürlich die Kunden, die dann sagen, ich gehe in die Speerspitze und entwickle solche Lösungen mit und sehe den Mehrwert. Und das ist eben ein großes Invest, neben dem monetären Invest eben, ich muss auf Unternehmensseite Mitarbeiter schulen, ich brauche eine Strategie, ich muss auf Management-Ebene überhaupt wissen, wo ich damit hin will. Und da sind wir eben auf der Kundenseite in den meisten Fällen noch nicht.
Ich kann mich auch noch gut an unseren letzten Podcast erinnern. Da hatte ich dich so sinngemäß, hatte ich dir die Frage gestellt, ob ihr denn auch ein bisschen Respekt oder Angst oder so davor habt, was da jetzt kommt, ne? Weil ihr natürlich ja auch am Markt seid, als KI gestützte Content-Software sozusagen. Und da kommt jetzt was Neues, was möglicherweise den Markt disrupten würde und so weiter. Wie hat sich denn seit ChatGPT auch für euch das Business verändert?
Also die ehrliche Antwort ist, es ist natürlich Fluch und Segen. Also Segen ist es, weil es unser Geschäft insofern verändert hat, dass wir haben ja neben Software as a Service Lösung auch Projektgeschäft. Wir seit anderthalb Jahren kein einziges Projekt mehr machen, was nicht KI-basiert ist. Das heißt, wir haben ein ganz anderes Portfolio, wir haben ein ganz anderes, wir können was ganz anderes anbieten und umsetzen für Kunden. Das heißt, es ist eine Riesenchance für uns, uns neu zu positionieren, andere Dinge zu tun, auch technologisch Sachen zu machen, die einfach noch nicht möglich waren. Das heißt, unser Portfolio geht erstmal auf. Das ist die gute Seite. Aber natürlich haben wir auch einen enormen Respekt, weil genau das, was du sagst, passiert. Es hat disruptiven Charakter. Es gibt bei jedem Release von OpenAI Dinge, die vorher mit viel Aufwand verbunden waren und du brauchtest jemanden in vielen Fällen wie Retresco, der das ermöglicht, was auf einmal auch Unternehmen selber machen können, zum einen. Zum anderen gibt es eben auch auf der Lösungsebene einen auf einmal unfassbaren Wettbewerb. Also wir sind so ein bisschen aus der Nische in den Mainstream gewandert, was natürlich bedeutet, dass wahnsinnig viele Unternehmen draufspringen und versuchen, Angebote zu schaffen. Heißt für uns wieder, wir müssen uns viel besser differenzieren, als es noch vorher nötig war. Wir haben an verschiedenen Stellen keine Uniqueness mehr, die wir an anderen Stellen jetzt neu gewonnen haben, ne? Aber also ich würde lügen, wenn ich sage, es ist nur Sonnenschein. Muss aber auch sagen, dass die Vorteile, die wir haben, massiv über dem liegen auf der Business-Seite gegenüber den Risiken, die wir bis jetzt sehen. Aber es wäre naiv zu glauben, dass das nicht was mit uns macht, logischerweise.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass natürlich, wir haben ja gesagt, es ist jetzt viel niedrigschwelliger, das ganze Thema. Das heißt, Leute sind stärker sensibilisiert, weil es ja durch die Medien ging und mega Hype ist. Das heißt, auf der einen Seite kann ich mir vorstellen, super viel Ansturm. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ihr natürlich einen Vorteil habt, weil wir haben die Kosten besprochen, ne? ChatGPT, wer damit mal Versuche gemacht hat, auch auf Business-Seite, weiß, wie teuer das ist, das laufen zu lassen. Und ihr habt natürlich eine Skalierungssoftware, die sehr viel günstiger Texte erstellt oder sehr viel günstiger Lösungen auch anbietet, ne? Und das ist auf der anderen Seite natürlich dann auch wieder so ein Marketing Kunst, das so zu verpacken, dass die Leute auch wissen, was für einen Vorteil das hat gegenüber ChatGPT auf Kostenseite, Skalierungsseite und so weiter. Das heißt, schon ein unheimlicher Aufwand, der von euch auch betrieben werden müssen. Erstmal nur zur Sensibilisierung von Kunden und noch gar nicht dazu kommen, sozusagen die Software auszuprobieren, sondern ganz viel Gerede und ganz viel Überzeugungskraft, ne? Ist das richtig wiedergegeben?
Zu 100%. Also du triffst die Challenges exakt genau so. Also ich kann es vielleicht so verpacken. Wir waren noch nie so viel eingeladen zu Erstgesprächen, sei es auf Kongressen, sei es 1:1 mit irgendwie potenziellen Kunden, die sich aufschlauen wollen, wissen wollen, was geht nicht. Aber der Weg dann tatsächlich Business daraus zu generieren, war auch noch nie so weit. Ne? Also dieser Education-Level, der ist extrem nachgefragt, merkt man auch, kann man auch in den Studien lesen, wenn Unternehmen sagen, okay, wir steigen in das KI-Game ein, wir investieren die in allererster Linie erstmal in Weiterbildung und Ausbildung von Mitarbeitern und Management in diesem Thema. Das heißt, die bauen noch gar nichts, sondern educaten sich. Und das ist natürlich für uns als Anbieter eine Challenge, weil wir gerne auch educaten, aber irgendwann natürlich auch die Projekte machen wollen. Und es ist genau wie du erklärst, der Weg ist gerade sehr weit. Aber er ist auf der anderen Seite eben auch, muss man jetzt auch mal kurz sagen, um das gar nicht so negativ klingen zu lassen, es gibt auf der anderen Seite natürlich Unternehmen, die wahnsinnig nach vorne gehen, die Chancen sehen und sehr kreativ sind, was man alles machen kann. Und das sind dann Kunden, die natürlich ja für uns sehr viel Spaß machen und uns auch und auch auf ja uns auf wirtschaftlicher Seite ganz gut, was auf wirtschaftlicher Seite ganz gut funktioniert.
Ja, damals war ja die Auswirkung auch auf dem Jobmarkt noch sehr groß in der Theorie. Ne? Man gab viel Ungewissheit. Man hat sozusagen versucht herauszustellen, welche Jobs sind denn betroffen. Es gibt jetzt auch schon so erste Case Studies. Klarna kann ich mal herausheben, die irgendwie durch einen Einsatz der künstlichen Intelligenz im Customer Care Geschäft 700 Mitarbeiter sozusagen einsparen könnte. Was sehen wir denn am Markt oder was seht ihr am Markt? Ist Ruhe eingekehrt oder lösen sich jetzt wirklich tatsächlich ganze Branchen, Berufe, gerade in der Content-Produktion auf?
Also ganze Branchen lösen sich noch nicht auf. Das Potenzial liegt immer so ein bisschen in der Zukunft noch, weil, wie gesagt, die Lösungen fehlen noch in Teilen. Insofern ist das immer ein bisschen noch in die Zukunft geguckt. Aber auf der anderen Seite sehen wir schon auch eine Disruption bei der Content-Erstellung. Also ich glaube, sieht man ja auch am Markt, wer Schwierigkeiten hat oder welche Art von Unternehmen Schwierigkeiten haben. Also reine Übersetzungsdienste zum Beispiel, reine Texter-Agenturen, die haben es im Moment sehr schwer. Und es ist auch sehr nachvollziehbar, dass je weniger kreativer Input da drin steckt, also je mehr es tatsächlich einfach nur um den Prozess des Schreibens geht und nicht so sehr, wie gestalten wir den Inhalt, sondern wirklich wegschreiben. Das sind Berufsfelder, die tatsächlich massiv gefährdet sind und wo wir auch sehen, dass es eine Verschiebung gibt, weg von menschlicher hin zu maschineller Arbeit. Also ich finde, insgesamt im Agenturgeschäft ist gerade sehr, sehr viel los. Der zweite Aspekt, den haben wir vor einem Jahr, ich weiß gar nicht, ob wir ihn besprochen haben, der hat sich in den USA, gab es so erste Diskussionen, wie bewerte ich eigentlich Agenturarbeit? Und das, finde ich, zieht sich gerade durch. Das heißt, also nicht nur, ich kann bestimmte Sachen automatisieren, also Jobs fallen möglicherweise weg oder Bereiche von Jobs, Tätigkeiten fallen weg in Agenturen, sondern auch wie Agenturen abrechnen. Ein Agenturmodell basiert ja meistens oder in vielen Fällen auf einer Abrechnung nach Stunden. Und auf einmal, genau, und auf einmal kannst du, und das ist ja auch transparent, durch KI wahnsinnig Effizienz gewinnen, aber die kannst du nicht abrechnen. Das heißt, eigentlich musst du ja nicht mehr bewerten, wie lange oder was bedeutet es, dahin zu kommen, das Ergebnis zu produzieren, weil es schneller geht und völlig egal ist am Ende des Tages und du keine Stunden mehr abbringst, sondern du musst sagen, was ist das Ergebnis wert? Und das ist natürlich eine ganz andere Art von Ökonomie, die da auf einmal entsteht. Und ich weiß von einzelnen Agenturen, die damit auch tatsächlich zu kämpfen haben, weil der Kunde auch überhaupt nicht mehr bereit ist, so viel Geld zu bezahlen, weil er eben weiß, dass es schneller geht oder auch vermeintlich einfacher ist, durch KI und andere Automatisierungslösungen zum Ergebnis zu kommen. Und deshalb glaube ich, ist in der Agenturbranche gerade relativ viel Disruption, vor allen Dingen eben in den einfachen Tätigkeiten.
Das ist echt ein guter Punkt, ja, weil damals war ja schon mal die Diskussion, ja, man rechnet in Manntag Senior Stunden ab, aber eigentlich macht es der Praktikant. Jetzt ja der Praktikant ersetzt durch die KI und nochmal sehr viel schneller, nochmal sehr viel effizienter, ne? Und das ist eigentlich echt ein guter Punkt. Und ich weiß auch damals, als ich auch im Consulting noch gearbeitet habe, hatten wir auch immer die Diskussion, ja, ist nicht skalierbar mit Manntagen, weil du musstest ja mit Mitarbeitern skalieren, um mehr Projekte zu bekommen und so weiter. Und man sollte doch eigentlich mehr auf das, den Output sich bezahlen lassen. Aber es war immer unheimlich schwierig, das zu beziffern. Und dann hatte man Angst und so weiter und so fort. Und das ist echt, ja, stimmt. Das muss jetzt ein unheimlicher Kraftaufwand für Agenturen sein, das zu argumentieren. Ne? Mege die Moin, liebe SEO Presso Podcast-Freunde. Du suchst nach der ultimativen Wissensdruckbetankung in SEO und Content Marketing, dann markiere jetzt den 13. und 14. Juni 2024 in deinem Kalender für die Campix im Van der Valk Berlin-Brandenburg. Stell dir vor, 2 Tage vollgepackt mit über 80 Sessions in 6 parallel laufenden Tracks. Bei der Campix findest du nicht nur die neuesten Trends und Insights, sondern auch einzigartige Netzwerkchancen auf Augenhöhe mit Speakern und Teilnehmern. Campix ist mehr als ein Event, es ist eine Erfahrung und das sage ich als jemand, der selber schon da war. Einfach anders, einfach Campix. Und weil du etwas ganz Besonderes bist, haben wir ein exklusives Angebot für dich. Mit dem Gutscheincode SEOPresso10 sicherst du dir 10% Rabatt auf dein Ticket. Verpasse nicht das beste Event von die ganze Welt. Werde Teil der Campix 2024, wo sich die Zukunft von Marketing und SEO entfaltet. Also, wir sehen uns auf der Campix 2024. Dein Platz wartet auf dich.
Richtig. Ich würde auch gerne noch auf einen Punkt, weil du die Servicestrecken angesprochen hast, das ist auch sehr naheliegend. Also da, auch da hast du einen Punkt. Das kann man auch ehrlicherweise beobachten oder das deckt sich auch mit dem, was du aus den Studien erzählst. Dass alles, was so Customer Care ist, standardisierter Customer Care, Standardkundenanfragen beantworten, Formulare zurückschicken, bis hin zu, das ist dann jetzt eher wieder, also, oder ich bleibe jetzt mal bei dem Case, das ist was zunehmend automatisiert wird und wo man auch tatsächlich von Anbietern Lösungen sieht, die es ermöglichen, Callcenter-Mitarbeiter abzubauen, Prozesse da zu automatisieren. Und ich glaube, da gibt es enorme Effizienzsteigerungspotenziale. Da passiert auch gerade, glaube ich, schon Disruption, könnte man sagen, oder zumindest eine große Veränderung des Automatisierungsgrades. Nach vorne geguckt sind die ersten zarten Pflänzchen und da sehe ich ein großes Potenzial, gar nicht so auf der Effizienzsteigerung, sondern im Output, also auf der Umsatzseite, dass die Personalisierung natürlich viel einfacher ist. Also bleiben wir mal ganz kurz dabei, ein Kunde hat eine Anfrage und ich möchte ihm ein individuelles Angebot machen. Wenn ich auf seine Daten zugreifen kann, ich kenne seine Kaufhistorie, ich kenne seine Transaktionsdaten, seine persönlichen Daten und so weiter, kann ich natürlich automatisch sehr viel schneller ein personalisiertes Angebot machen, weil ich aus viel größeren Datenmengen natürlich aggregieren kann und automatisch sofort in eine Aktion umwandeln. Also ich mache eine Datenanalyse und brauche jetzt keinen Mensch mehr dazwischen, der sagt, okay, was gebe ich dem jetzt für ein Angebot, sondern das entsteht automatisch und ich kann es auch automatisch formulieren, weil ich ja tollen Text dazu schreiben kann, ohne dass jemand braucht. Also das heißt, diese Automatisierungsstrecken in der Personalisierung, personalisierte Newsletter auf Basis von CRM-Daten, personalisierte Antworten auf Kundenanfragen. Das ist, glaube ich, ein großes Segment, wo ich glaube, zum ersten Mal wirkliches Umsatzpotenzial steht. Bei Personalisierung ist ja schon lange irgendwie so ein Buzzword, was so durch die Hallen schallt. Und ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt mit generativer KI eine Möglichkeit hat, da wirklich valide Lösungen zu bauen, die auch auf Umsatz treiben.
Und wir sehen jetzt ja auch schon die ersten Auswirkungen von Google. Also das ist auch so ein bisschen ambivalent, was Google macht. Ne? Also auf der einen Seite hatten wir jetzt, oder wir sind ja immer noch in dem Rollout von einem Core-Update, was einherging parallel mit dem Spam-Update, wo Google gezielt auf Inhalte gegangen ist, die automatisiert über KI generiert wurden und sind ja auch einige Seiten komplett aus der Sichtbarkeit gefallen. Auf der anderen Seite machen sie Deals mit Reddit zum Beispiel, wo dann Bart oder Gemini sozusagen mit deren KI gefüttert wird und so weiter. Es ist noch so ein bisschen ambivalent. Und diese Ambivalenz zieht sich auch durch andere Bereiche. Ne? Es gibt Medienunternehmen, Axel Springer zum Beispiel, die irgendwie Kooperation mit OpenAI eingehen. Ich habe es gesagt, Reddit, die jetzt gerade im Börsengang hingelegt angelegt haben, haben auch einen Exklusivdeal mit Google gemacht. Auf der anderen Seite gibt es Copyright-Klagen ohne Ende, wo die einen, die OpenAI bezichtigen, die Inhalte geklaut zu haben, ohne vorher zu fragen. Also es gibt sozusagen die einen scheinen, es geht in alle Richtungen, die einen scheinen irgendwie sich da irgendwie andocken zu wollen, die anderen gehen aggressiv dagegen. Und es scheint irgendwie total Sodom und Gomorra zu herrschen im Moment. Aus deiner Sichtweise, braucht es Regulierung für das ganze Thema oder wird es sich dann irgendwann von selbst regulieren?
Also ganz klar, es braucht Regulierung. Das ist sehr selten aus so unserer Ecke zu hören, aber das braucht es unbedingt auf ganz vielen Ebenen. Also ich glaube, wettbewerbsrechtlich alleine, jede Art von Produzent von Content ist ja betroffen. Also wenn du Künstler bist, ich glaube, du machst Musik und auf einmal kann einer in deinem Style deine Musik machen, ist schwierig. Ja, und das betrifft ja jede Art von Content-Produktion. Das heißt, da brauchst natürlich in irgendeiner Form eine Regulierung der Interessen und wie kann ich auch bestimmte Interessengruppen schützen, sie oder überhaupt noch auch an der Monetarisierung von Content teilhaben lassen. Das ist eine mega spannende Frage. Es braucht auch Regulierung vor Missbrauch. Ich meine, das hat jetzt der EU AI Act ist ja verabschiedet worden. Auch nicht mit allem muss man einverstanden sein, bin ich auch nicht, aber trotzdem ist es total der richtige Ansatz zu sagen, es gibt unterschiedliche Risikoklassen, was ich mit generativer KI machen kann. Ich glaube, dass diese Fake-News-Debatte, die jetzt im Umfeld der Wahlen, vor allen Dingen in den USA, aber sicher auch in Deutschland stattfindet, das ist eine wahnsinnig ernstzunehmende Debatte. Ich meine, es gibt Fälle, wo Joe Biden irgendwie 500.000 Leute angerufen hat und gebeten hat zu wählen. Das war aber nicht Joe Biden. Also es braucht alleine schon eine Regulierung. Wie gehe ich mit KI um? Wie muss ich es markieren? Wie muss ich kenntlich machen, was es ist? Ob das hilft am Ende, ja, Content zu markieren? I don't know. Sicherlich als Einzelmaßnahme nicht, aber in einem Konglomerat an verschiedenen Maßnahmen ist das sicherlich ein erster guter Schritt. Und so muss man das durchziehen. Also es gibt natürlich große Gefahren und wir wären naiv, wenn wir die ignorieren, wo Regulatorik eine Rolle spielt. Kann da Regulatorik alleine es regeln? Sicherlich nicht. Aber da muss man eben auch sagen, es gibt unter der Ebene der staatlichen Regulierung oder der behördlichen Regulierung natürlich auch Gespräche zwischen den großen Medienkonzernen und zwischen Google und zwischen OpenAI. Also auch da wird es Marktregulierungen geben und Absprachen geben, die sicherlich auch helfen, dort in irgendeiner Form wieder einen Markt herzustellen, der in einem Gleichgewicht arbeiten kann. Aber ja, es braucht auf allen Ebenen Regulierung, davon bin ich fest überzeugt.
Ja, die Frage ist nachher nur, muss es staatlich sein, ne? Oder ist es sozusagen von der Wirtschaft mitgetrieben, ne? Weil auf der einen Seite du natürlich Angst hast, dass deine Inhalte werden benutzt, du wirst dafür nicht entlohnt, kriegst dafür keine Fee sozusagen. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass auf deinen Plattformen, also du bist jetzt Plattformbetreiber, irgendwelche Deepfake-Videos vertrieben werden, wovor du dir ja selber auch nicht geschützt bist, ne? Und das nachher kann ja schon auch wirtschaftlich einen Schaden nehmen, wenn dann Dinge halt in die falsche Richtung gehen. Deswegen muss es aus meiner Sicht auch, Regulierung braucht es auf jeden Fall und es muss halt auch irgendwie schnell gehen, ne? Weil sich jetzt so viel potenziert und so viel, ich habe es gerade gesagt, in alle Richtungen eigentlich geht und sich dann ja auch Dinge wieder festigen. Ich glaube, dass man da schneller auch arbeiten muss von meiner Seite.
Also das ist so. Ich finde, die EU ist erstaunlich schnell für die EU, indem die das durchbringen. Aber ja, ich bin bei dir. Also es muss eigentlich sehr viel schneller gehen. Und es ist ja immer eine philosophische Frage, wie viel staatliche Einmischung braucht man oder eine. Tatsächlich glaube ich, tatsächlich in dem Fall braucht es die. Weil man ja auch sich angucken muss, wie ist die Macht verteilt im Moment in dem oder wer dominiert eigentlich gerade die Diskussion. Wir haben relativ wenig Unternehmen mit sehr, 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 sehr viel Know-how. Die Unternehmen, die Modelle entwickeln, die beraten auch die Regierungen, die die Modelle regulieren wollen, weil es einfach gar nicht so viele Experten links und rechts gibt, die das neutral tun könnten. Das heißt, es braucht schon auf allen Ebenen Regulatorik. Davon bin ich überzeugt, um das überhaupt in ein Gleichgewicht bringen zu können. Aber ich glaube, nochmal auch, dass es abseits der behördlichen Regulierung natürlich auch eine Selbstregulierung im Markt braucht.
Als letzten Punkt würde ich gerne mit dir noch besprechen, und da hast du mir sozusagen eine Steilvorlage geliefert auf eurer Webseite, weil ihr explizit auf die Wichtigkeit von Content in Zeiten von SGE, Search Generative Experience, eingeht. Für die, die es nicht wissen, Search Generative Experience ist sozusagen die KI-unterstützte neue Suche, die Google einbindet, front and center, above the fold, sozusagen in einer dedizierten Box. In Amerika sind, Japan, glaube ich, sind schon die ersten Tests erfolgreich. Der Rollout in Deutschland oder in Europa insbesondere lässt noch auf sich warten, soll jetzt 2024 kommen. Aber man kann davon ausgehen, dass sozusagen über Nacht sehr viel Distraction sozusagen von den normalen Suchresultaten auf diese Box geht. In einigen Elementen sieht man sozusagen KI-generierten Text, der sich sourced aus einzelnen Artikeln zum Beispiel. Und ganz, ganz oft sehr, sehr viel Fokus auf Editorial Content liegt in dieser Box, wo wenig sozusagen im E-Commerce zum Beispiel auf Search Result Pages geht oder im Idealfall dann die von Google gefeedete Google Shopping Feeds zum Beispiel. Das heißt, man kann erwarten, dass eigentlich sehr wenig Traffic bei Leuten ankommt und der Hang oder der Drang sozusagen zu mehr Content, zu mehr Editorial Content, womit man sich eine Brand und eine Autorität aufbaut, ist sehr, sehr stark. Wieso habt ihr euch da jetzt so drauf eingeschossen? Warum empfindet ihr das als wichtig?
Also die ganz, das ist sehr gut, am Ende gut runtergebrochene Frage. Also warum wir das wichtig finden, ist natürlich, weil Content eine größere Rolle spielt und wir Software bauen, die Content-Erstellung automatisiert. Und wir finden das Spannungsverhältnis wahnsinnig interessant, dass auf der einen Seite sehr viel mehr automatischer, zum Teil auch Crap-Content produziert wird. Und das ein großes Problem wird. Also wir werden zugespammt mit unwichtigem Content. Auf der anderen Seite Content, qualitativer Content, aber immer wichtiger wird, um sich in der Brand oder um sich zu differenzieren, um überhaupt findbar zu sein und so weiter. Das heißt, unser Ansinnen ist, automatische Content-Produktion mit qualitativer Content-Produktion zu vereinen und zu sagen, wir helfen Unternehmen dabei, die Anforderungen, um überhaupt in diesem SGE auch eine Rolle spielen zu können, durch qualitativ hochwertigen Content, auch at scale, um da bestehen zu können, bieten wir eben Automatisierungslösungen an. Das ist jetzt mal ganz kurz der Unternehmenspitch. Insgesamt auf einer Metaebene finde ich es sehr spannend, weil es, finde ich, einen wesentlichen Bereich des digitalen Ökosystems verändert. Also die Suche ist der Gatekeeper, Google ist der Gatekeeper. Ich meine, das brauche ich dir jetzt, also die Frage wäre an dich viel interessanter, was es mit dir macht. Also die würde ich auch gleich gerne stellen. Aber ich finde es so wahnsinnig spannend. Es hat drei Aspekte. Das eine ist, wir verändern Suchverhalten oder Suchverhalten, wie wir suchen, die Art, wie wir suchen, wird sich verändern durch generative KI. Es gibt ich habe jetzt neulich eine Studie gesehen, dass irgendwie x Millionen Menschen in den USA nicht mehr Google als Start einer Suche benutzen, sondern OpenAI und oder ChatGPT, was natürlich krass ist. Aber nichts anderes versucht ja SG auch zu sagen, wir kombinieren quasi generative KI mit oder große Sprachmodelle mit Suche.
Hat ja Sam Altman auch im Lex Friedman Podcast offiziell gesagt, ne?
Ja. Richtig. Und was, also steht Google natürlich unter Druck, dort auch was abzuliefern. Und das Spannende ist, wir werden interaktiver suchen, nicht mehr einfach eine Frage stellen und irgendwie also das heißt, wir können interagieren, es wird eine Antwortmaschine und nicht mehr so sehr eine Suchmaschine sein.
Da ist das Wort wieder. Das war schon 2015 schon das Wort. Google wird zur Antwortmaschine.
Ja, also ich glaube, ich glaube, fast jede Diskussion, die wir gerade führen, auch Personalisierung, mein Gott, man kann es fast nicht mehr hören und auf einmal ist es wieder da. Ich glaube nur, dass tatsächlich an manchen Stellen das Potenzial hat, jetzt eben ein Game Changer zu werden. Der zweite Aspekt, der spannend ist, wie stark Google, also wie sehr können wir dem vertrauen, was da steht, ist ja ein Riesenthema. Und ich glaube, da hat es einen Unterschied. OpenAI hat kein Reputationsproblem. Die können sich's wagen, einfach Antworten zu geben. Und wenn die nicht stimmen, ist das halt ein Fehler im System. Wenn Google uns falsche Antworten gibt, ist Google halt irgendwie nicht mehr oder in seiner Reputation bedroht. Und das ist einfach ein großes Topic. Finde ich mega spannend, aus einer Metaebene da drauf zu gucken und sich zu beschäftigen. Was heißt das eigentlich, wenn Google uns Antworten gibt, die in Teilen nicht stimmen können? Auch wenn sie uns dann die Quellen geben, was macht das eigentlich mit uns und mit dem, der sucht? guckt nicht jeder auf die Quellen, um es mal platt zu machen. Und der dritte Aspekt ist natürlich der wirtschaftliche. Und da wäre jetzt der Punkt an dich zurückzugeben, weil das ja natürlich irgendwie auch die SEO-Industrie massiv. Es gibt dann noch das vierte, wer hat Rechte, was du vorhin angesprochen hast, welches Medienunternehmen gibt die Inhalte frei, dass die von Google überhaupt noch da irgendwie in die Suche, in der Antwortgabe wiedergegeben wird, wer verhindert, dass Google gucken kann und so weiter. Aber für euch als SEOs ist das ja natürlich, glaube ich, schon eine recht tiefgreifende Geschichte, die da gerade passiert.
Ganz genau. Und ich gucke, also ich arbeite ja gerade in einem Immobilienumfeld und da sind wir gerade dabei auch, also ein Mitarbeiter von mir hat es geschafft, in den USA einige Queries mal einzugeben in SEO, also Apartment kaufen in Boston oder Miami und so weiter und hat dann, oder wie sind die Immobilienpreise in der und der Stadt, und hat dann mal Screenshots davon gemacht, was da so zurückgegeben wird. Und das haben wir analysiert und haben daraus auch so eine Art abstrakt geschrieben, was da auf uns zukommen könnte, weil ich habe es ja gesagt, in Europa ist es ja noch nicht da, aber man muss ja schon wissen, wie bereitet man sich vor. Und jetzt, wie bereiten wir uns vor oder wie bereite ich mich auf das ganze Thema vor? Was ich glaube, ist, dass wir, und es gibt ja auch schon so Studien, die sagen, 25% des Search Traffic wird einbrechen, ne? Ich glaube auch, dass man sich davon verabschieden sollte, dasselbe Traffic-Niveau zu halten, was man jetzt noch hat. In einigen Branchen wahrscheinlich stärker als in anderen. Der Grund dafür ist einfach, dass es sehr, sehr prominent ist und der User sozusagen auf die Frage oder die Suche, die er eingeht, eigentlich alles schon bekommt, die perfekte Antwortmaschine. Es kriegt einen zusammengefassten Text, der über KI generiert ist. Und in einigen Fällen habe ich jetzt gesehen, dass sozusagen die Quellen zu diesem Text, dann oben rechts gibt es dann ja immer diese drei Ergebnisse, die dann noch klickbar sind und zu Traffic führen können. Und die sind meistens die Quelle für das, was da generiert wurde. Aber das geht dann nicht auf das, also im E-Commerce oder im Immobilienbranche konzentriert man sich ja sehr stark auf die Suchresultatseiten, also Listing-Seiten, ne? Und das findet da gar nicht mehr statt, sondern da wird nochmal zusätzliche Relevanz geschaffen über Editorial Content, der zu der Frage nochmal einen relevanten Zusatz gibt. Ja, so. Und dann hast du im Real Estate-Bereich insbesondere die Gefahr, und hier hat ja Google es bisher noch nicht geschafft, das zu disrupten, wie es jetzt mit Flüge, mit Hotels und so weiter geschafft hat. Aber dadurch, dass Google natürlich Google My Business hat, hat Google natürlich auch Zugang zu allen Real Estate Agenten, die es in der Welt gibt, über Google My Business. Das heißt, die Screenshots, die ich gesehen habe, da machen sie es schon sehr, sehr schlau, wenn jemand jetzt nach einer Wohnung kaufen in Boston sucht, dir dann über Google My Business mit einer Map-Integrierung auch die Agenten anzugeben, die sie in Google My Business haben. Das heißt, Google wird in Zukunft dann der Middleman zwischen Agentur, Real Estate Agentur und dem User. Also das, was ein Immowelt, ein Immonet, ein Immoscout jetzt ist, könnte Google da übernehmen. Der einzige Vorteil, den ich bisher gesehen habe für uns oder für Real Estate insbesondere, ist, dass Google und auch Google My Business das Inventar nicht hat. Das heißt, für uns wird viel wichtiger die Detailseite. Das, was wir eigentlich stiefmütterlich auch im E-Commerce immer behandeln, weil wir uns ja stark auf die generischen Suchbegriffe, Suchresultatseiten, Listingseiten, ne, Nike Air Max in Weiß und so weiter konzentrieren. Jetzt kommt die Produktdetailseite, die CDP in unserem Fall, ins Spiel. Und da müssen wir dafür sorgen, dass sie die aktuellsten Daten haben, die relevantesten Daten, den besten Content hat und noch besser als jede andere Plattform und noch besser als die Agentur das eigentlich machen kann. Wo wir wiederum gezwungen sind, und dann schließe ich das ab, auch mit generativer KI zu arbeiten, weil wir kriegen natürlich den Content von den Agenten oder von den privaten Verkäufern. Und das müssen wir einfach anreichern. Unser Vorteil ist, wir haben eine Menge Geo-Data, Point-of-Interest-Data, wie viele Supermärkte, was ist die Employment-Rate in einem bestimmten Stadtviertel. Und das müssen wir einfach anreichern, damit wir die CDPs noch besser machen. Und das ist jetzt so das, was ich beobachtet habe.
Also, und jetzt schließt du den Kreis, warum interessieren wir uns dafür? Wir bauen eine Software, die Detail-Pages baut, also mit der man vor allen Dingen gut Product-Detail-Pages irgendwie automatisch erstellen kann. Und wir gehen auch davon aus, oder das ist ja das, was du jetzt wunderbar beschrieben hast, dass im Prinzip die ganze Exploration auf Google stattfindet, also das ganze Listicle fällt weg, eigentlich, also fällt nicht weg, ne, aber wie du gesagt hast, die Discovery passiert bei Google, und ich komme eigentlich erst, den Absprung bekomme ich erst auf der Detailseite, wenn das konkrete Produkt oder Asset irgendwie dann gekauft werden kann. Und deshalb ist das für uns ein wahnsinnig spannendes Thema und ich glaube eben auch aus den übergeordneten Themen wahnsinnig interessant, weil es ein bisschen die Ökonomie verschiebt und die Logik, wie Google funktioniert, oder zumindest hat es das Potenzial. Spannend ist ja auch, warum sie es in Europa noch nicht ausgerollt haben, während sie es in 120 anderen Ländern, glaube ich, mittlerweile zumindest in der Beta im Rollout hatten.
Und ich glaube jetzt in Amerika ist es auch nicht mehr im Lab sozusagen, sondern es ist schon auch offiziell jetzt in den SERPs integriert, ne?
Beta. Ja, richtig ist es. Ja. Ist es. Ich weiß auch, dass es Gespräche gibt zwischen den Medienunternehmen und Google, wie die da dargestellt werden und wie vor allen Dingen auch Monetarisierungsmodelle zukünftig funktionieren. Und ich weiß auch, dass es so ein paar Unternehmen gibt, die relativ oder ein bisschen entspannter reingehen, weil sie sagen, es wird Lösungen geben, die funktionieren. Ich habe sie nur noch nicht, also die für beide Seiten positiv ausgehen und dass trotzdem noch genug Traffic auf zum Beispiel die Medienseiten kommen. Ich habe sie noch nicht gesehen, deshalb kann ich dazu wenig sagen, leider. Aber ich bin auch im Moment sehr dabei, dass der Traffic auf die Zielseiten nach unten gehen wird und man sich damit ganz gut abfinden muss.
Und ich finde, es ist ein perfektes Thema für eine dritte Folge, in der wir zusammen dann den Rollout von SGE in Deutschland nochmal beurteilen. Vielleicht nach einem halben oder nach einem Jahr. Danke dir, total Johannes, gerne, für die Einschätzung und auf jeden Fall gut, mal mit jemandem zu sprechen, der halt wirklich auch eng am Markt sitzt und deine Beobachtungen und so weiter zu teilen. War super hilfreich und super aufschlussreich. Vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir, Björn.
Und wir sehen und hören uns nächste Woche wieder bei SEO Presso. Ciao.